Willkommen zur Evangeliumsandacht am 21. Dezember 2025, vierter Advent. Eigentlich steht Maria und die Mutter Jesus im Vordergrund und das Magnificat, aber heute geht es eher um die Frage von Umgang mit Menschen und Obrigkeit. Der Wochenspruch aus Philipper 4, die Verse 4 und 5, freut euch in dem Herrn alle Wege. Abermals sage ich euch, freuet euch, der Herr ist nahe. Wir singen nun vom Lied, es kommt ein Schiff geladen.
Es kommt ein Schiff geladen, bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn von Gnaden, des Vaters ewiges Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt ein teure Last, das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist der Mast.
Wir hören auf verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Statt einem Psalm lese ich heute das sogenannte Maria Magnificat. Lukas 1, 46b bis 55. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm, und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu seinen Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Ich lese ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, in deinen Händen liegt unser Leben. Schütze und bewahre uns und bereite deine Ankunft in uns vor. Amen. Im Lukas-Evangelium, im ersten Kapitel, die Verse 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die da heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause Davids, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßet, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch noch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger, mit einem Sohn in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du sagst, und der Engel schied von ihr. Wir singen nun vom Lied, nun jauchzt alle ihr Frommen, die Strophen 1, 2 und 4.
Nun jauchzet all ihr Frommen zu dieser kalten Zeit, weil unser Heil ist kommen, der Herr der Herrlichkeit, zwar ohne stolze Pracht, doch mächtig zu verheeren und gänzlich zu zerstören, des Teufels Reich und Macht. Er kommt zu uns geritten auf einem Eselein und stellt sich in die Mitte für uns zum Opfer ein. Er bringt kein zeitlich Gut, er will allein erwerben durch seinen Tod und Sterben, was ewig wäre tut. Ihr Mächtigen auf Erden, in diesem König an, wollt ihr beraten werden und geht die rechte Bahn, die zu dem Himmel führt, sonst wo ihr ihn verachtet und nur von Hoheit dachtet, des höchsten Zorn euch rührt.
Gedanken zu 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22 eigentlich nur. Ich nehme aber die Verse 23 und 24 später, wenn ich es verlese, hinzu. Die Rolle derjenigen, die das Evangelium zu verkündigen haben, ist keine Rolle der Obrigkeit. Die Apostel oder die Boten des Evangeliums sind keine Übermenschen oder Päpste oder sonstige besondere Menschen mit einer gewissen Macht oder einem Anspruch, sondern Diener des Wortes, wie Paulus es gerade im 2. Korintherbrief verdeutlicht. Die Gemeinde in Korinth ist ja hochgradig zerrissen und ich berichte ja immer wieder davon, und sie wird auch vielfältig von unterschiedlichsten Aposteln heimgesucht. Und das Besondere ist, dass diese Apostel unterschiedliche Botschaften verbreiten. Paulus als der Gründer dieser Gemeinde in Korinth wird von den anderen Aposteln, also Aposteln, die Jesus noch zu Lebzeiten gekannt oder gesehen oder gehört haben, irgendwie in den Senkel gestellt. Und wenn man Paulus Glauben schenkt, dann waren diese Apostel, selbst wenn sie in der Nachfolge Jesu, also nicht der 12, sondern vielleicht der mehreren Jünger, die anschließend Jesu gefolgt sind, eine Art Schmarotzer, die die Botschaft so vertreten und selbst irgendwie Paulus als Verfolger der Christen in den Vordergrund geschoben haben, obwohl er eigentlich in dem Apostelkonzil als der Apostel für die Heiden quasi etabliert wurde. Die Gemeinde in Korinth schwankt hin und her zwischen Judenchristen, Heidenchristen, zwischen verschiedenen christlichen Tendenzen, die sich automatisch auf die Unsicherheit des frühen Christentums irgendwie auswirken und auch ergeben. Denn nichts ist irgendwie festgelegt, gesichert, sondern man muss den Aussagen, den Botschaften, dem Evangelium der jeweiligen Gemeindegründer, egal welcher Natur, vertrauen. Und ich hatte ja schon häufig ausgeführt, dass Petrus und der Herrenbruder Jakobus eine eigene kommunitaristische Thematik aufführten, Johannes als Jünger, einer der 12, eine ganz andere, in sich abgeschlossene Gruppe mit dem Thema der Liebe etablierte. Paulus ist eigentlich jemand, der später hinzugekommen ist, nachdem er die Christen verfolgt hat. Er wird bekehrt. Und damit kommt der erste Theologe ins Spiel. Ich nenne ihn ja immer den Theologieprofessor des Neuen Testamentes. Und er dehnt quasi die Botschaft, die eigentlich ja irgendwie nur dem jüdischen Volk zuteil wird, auf die ganze Welt aus, weil es seine Theologie heißt, nicht mehr das Gesetz ist es, sondern das Evangelium, welches das Gesetz überwunden hat. Paulus hat eine klare Botschaft, die weder ein Ja noch ein Nein, sondern nur ein eindeutiges Ja zur Folge hat. So auch im Eingang des heutigen Textes im 2. Korintherbrief, der dort so als 2. Korintherbrief aufgenommen ist. Auf die angebliche Wankelmütigkeit und die Unzuverlässigkeit der Aussagen des Paulus begegnet Paulus, also was ihm die Gegner vorwerfen, er könne ja eh nicht predigen, er würde ja auch kein Geld dafür nehmen, begegnet Paulus in diesem Brief an seine geliebte Korinther eindeutig. Und ich lese mal 2. Korinther 1, die Verse 18 und 23, 24 nehme ich ja noch hinzu. Paulus schreibt: Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht ja und nein, sondern nur das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißung ist in ihm, also Jesus Christus, das große Ja, darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt hat, in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat, und ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich euch schonen wollte und darum nicht wieder nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Von hinten her gelesen bedeutet das, die Apostel sind keine Päpste. Sie sind auch keine Obrigkeit. Sie sind eigentlich gar nichts, sondern nur Menschen, die dieses Jesus als Christus bedürfen. Und das ist der wesentliche Teil, den Paulus versucht, den Korinthern im zweiten Korintherbrief, so die Zählung nach dem Neuen Testament, deutlich zu machen. In der Theologie reden wir davon, dass möglicherweise dem zweiten Korintherbrief ein anderer Brief schon vorausgegangen ist. Denn dies kann man aus diesen Kapiteln, den ersten Kapiteln des zweiten Korintherbriefs, herauslesen. Er wird in der Theologie als sogenannter Tränenbrief beschrieben. Es ist eine historische Bezeichnung für einen angeblich von Paulus an die Gemeinde Korinth gerichteten, aber verloren gegangenen Brief, der ernst, sehr ernst und dringlich wegen der großen Probleme in der Gemeinde verfasst wurde. Und wie gesagt, uns ist der Brief verloren gegangen. Aber das wesentliche Element ist, dass dieser Brief, dieser Tränenbrief, der Vorbrief zu dem ist, zumindest die Kernaussagen, ob es ein Brief war, wissen wir ja nicht. Und deshalb der zweite Korintherbrief in sich versucht, nochmal deutlich zu machen, warum Jesus nicht hin und her schwankt in seiner Botschaft und eben dieser Christus nicht Ja und Nein zugleich ist, sondern einzig und allein das große Ja, also das Versprechen Gottes, das quasi seine Liebe allen Menschen gilt. Und deshalb auch der Satz zur Obrigkeit innerhalb den Kirchen oder Religionsvertretung oder der Apostelzeit. Nicht wir sind Herren über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Die paulinische Botschaft über diesen Jesus von Nazareth als Christus ist nicht als Botschaft zur Zeit Paulus nicht unumstritten. Dass der Glaube aus dem Glaube kommen soll und eben nicht aus dem Gesetz oder ethischen Handlungen, die sichtbar, fühlbar, beurteilbar wahrgenommen werden können, stößt bei vielen Aposteln auf Widerstand. Und ich habe gestern erst meiner Mutter die Apostelgeschichte 5 vorgelesen, bei dem ja Hananias und seine Frau irgendwie tot umfallen, nachdem sie ihren Acker verkaufen mussten und nur einen Teil des Geldes für den Acker für die kommunitaristische Gemeinschaft in Jerusalem gespendet haben. Lesen, einfach mal Apostelgeschichte 5 lesen. Der Mann fällt tot um und wird draußen von den Jüngern verscharrt. Einfach verscharrt. Seine Frau weiß nichts davon. Sie wird konfrontiert wie in einem Verhör mit dem, dass sie das ganze Geld nicht der Gemeinschaft gegeben haben. Und auch sie fällt tot um. Und sie wird neben ihrem Mann mit verscharrt. Das ist die Petrus und Jakobus Gemeinschaft, die ja alles gemein hatte von anderen und quasi sich nicht um Menschen und ihre Bedürfnisse gekümmert hat. Paulus dagegen hat die Auseinandersetzung mit Petrus natürlich auch in Antiochien. Weil Petrus sich auf seine alten jüdischen Traditionen bezieht, die eigentlich Paulus noch besser kennt als Theologe und Pharisäer, also ehemaliger Pharisäer, und deshalb quasi die Auseinandersetzung entsteht. Der Glaube, der aus dem Glauben selbst durch Gott kommt und nicht die Handlungen, nicht die Essensvorschriften, nicht die Beschneidung, nichts von dem ist mehr im Endeffekt das, was handlungsleitend ist. Denn für Paulus ist dieser Christus, das große Ja Gottes, in seiner unvergleichlichen Liebe, in einem neuen Bund, der weit über das jüdische Volk hinausgeht und alle Menschen, alle Völker umfasst. Und dabei muss man natürlich wissen, dass die Evangelien viel später geschrieben sind als die Briefe des Paulus. Die Briefe des Paulus sind die ältesten Zeugnisse, die wir haben. Wir gehen beim zweiten Korintherbrief von dem Jahr 56 nach Christus aus. Der Älteste dürfte um 50 nach Christus, also 20 Jahre, 15 Jahre nach Kreuz und Auferstehung geschrieben sein. Dieser Theologieprofessor Paulus, der zum Christentum bekehrt wurde, ist es, der diese Botschaft quasi deutlich macht. Das Gesetz des Mose wird erfüllt und kann eben hinter sich gelassen werden. Niemand muss sich zuerst zum Judentum bekennen, um am Heil dieses Gottes in Christus teilzuhaben. Die Botschaft des Gesetzes wird durch die Botschaft des Glaubens abgelöst und die lautet: Gott liebt den Menschen. Und derjenige, der sich diesem Geschenk in Jesus als Christus anvertraut, dem wird diese Liebe zuteil. Man könnte auch von Bekehrung oder dem eindeutigen Ja zu dem, was dem Evangelium Gottes für uns wichtig ist, bekennen. Nämlich, dass Jesus von Nazareth der Christus ist. Jesus von Nazareth ist der Heiland. Das ist die Kernbotschaft im Glauben, die bekannt wird. Und deshalb wird daraus Jesus Christus. Und ich rede deshalb auch immer wieder davon, dass Jesus als Christus anerkannt wird. Und wer dieses bekennt, dass dieser Jesus, dieser Heiland Gottes ist, der für mich und mein Leben bestimmt und im Sterben und darüber hinaus mir Zukunft gibt, der ist gerettet. Mit der Politisierung der heutigen Theologie erhält vor allem die evangelische Theologie eine neue Ausrichtung. Diese neue Theologie des 21. Jahrhunderts basiert darauf, dass ethisches Handeln wieder eine viel größere Tragweite erhält als der Glaube an die persönliche Rettung und damit die Zusage Gottes, dass du und ich ein Kind Gottes sein. Insofern wird Ökologie, sexualisierte Gleichgültigkeit oder das schöpfungsbasierte theologische Denken wichtiger als die persönliche Beziehung zu diesem Gott, in der Tat dieses Jesus, den wir als Christus bekennen. Man könnte sagen, Kirche und Theologie wird zu einer Art Non-Profit-Organisation, die den Profit für sich in die eigene Existenz hineinzieht und nicht mehr darin sieht, dass Gott und der Heilige Geist ungeachtet der Menschen und ihrer Selbstwichtigkeit wir uns diesem Christus anheimgeben. Eine hochgradig religiöse, frömmlerische Sprache, ich weiß. Aber eines ist sicher: Obrigkeit hat nichts mit Evangelium zu tun. Unterwerfung ist kein Thema. Auch wenn man heute in die Theologie schaut. Vielmehr handeln, fordern und gestalten, gerade in dem Bewusstsein, dass wir frei werden als Christen, wie Luther es sagte, in der Freiheit eines Christenmenschen, tun und lassen zu können, was wir wollen. Aber wir sind Knecht und Herr zugleich. Faktisch, wie heute Paulus es sagt: Ich bin nicht eure Obrigkeit. Ich bin der Diener des Wortes Gottes, was dazu dient, dass ihr dieses Bekennen, dass dieser Jesus von Nazareth als Christus auf diese Welt kam, entscheidend ist. Und natürlich hat das Handeln eine besondere Bedeutung, selbst heute. Aber sofern der Begriff des Dienens im Glauben verloren geht, verliert das Evangelium seine Bedeutsamkeit und wird zu einer nach innen gerichteten politischen Debatte, die andere Parteien, Gesellschaftsgruppen oder andere NGOs viel besser übernehmen können, als Kirche sich glaubt, gerade präsentieren zu können. Wenn die Zukunft nur die ist, die wir selbst gestalten, dann hat das Evangelium als Zukunft für das Leben und vor allem darüber hinaus keine Bedeutsamkeit mehr. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, war das große Ja in Gott selbst, so Paulus. Das ist letztlich die heutige Kernbotschaft der Verkündigung des Paulus. Gott sagt Ja zu Menschen in diesem Jesus als bekanntem Christus, all den wir bekennen und damit uns bekannt ist. Den wir am 4. Advent und am Mittwoch am Heiligabend oder besser am Geburtstag, am 1. Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag uns in Erinnerung rufen. Aber geht es wirklich noch darum, dass wir des großen Ja's in Christus gedenken? Gib dir selbst deine Antwort. Amen. Wir singen nun: O Heiland, reiß die Himmel auf, die Strophen 1, 2 und 3.
O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab, vom Himmel auf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Ringel für. O Gott, dein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ. Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, o Erd, lass Berg und Tal grün alles wird. O Erd, herfür, bis Blümlein bring, o Heiland, aus der Erde spring.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und die Gerechtigkeit, der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied: Ihr lieben Christen, freut euch nun. Die Strophen 1, 3 und 5.
Ihr lieben Christen, freut euch nun. Bald wird erscheinen Gottes Sohn, der unser Bruder worden ist. Das ist der liebe Jesu Christ. Du treuer Heiland Jesu Christ, die weil die Zeit erfüllet ist, die uns verkündet Daniel, so komm, liebe Emmanuel. Ach, lieber Herr, eil zum Gericht, lass ihn dein herrlich Angesicht, das Wesen der Dreifaltigkeit, das hilf uns Gott in Ewigkeit.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.